ARD.
Gestern hat die Bundesanwaltschaft 5 Männer festnehmen lassen, die Bauteile an russische Rüstungsfirmen verkauft haben sollen. Wir schauen gleich mal drauf, wie die EU die Überprüfungen der Sanktionen gegen Russland organisiert und ob die Kontrollen ausreichend sind. Die russische Führung hat Deutschland Rachegelüste nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg vorgeworfen. Die Reaktion von Außenminister Wadephul kam prompt. Und die Öffnung des Grenzübergangs Rafah im Gazastreifen scheint bis jetzt mehr ein symbolischer Akt als wirkliche Hilfe für die Menschen dort zu sein. Wir hören dazu Reaktionen aus Gaza und Israel. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, dem 3. Februar um 7 Uhr. 5 Männer sollen Bauteile für die russische Rüstungsproduktion beschafft und nach Russland ausgeführt haben. Über eine Scheinfirma in Lübeck sind wohl tausende Lieferungen nach Russland gegangen, um Embargo-Bestimmungen der Europäischen Union zu umgehen. Die Bundesanwaltschaft hat gestern die 5 mutmaßlichen Mitglieder des Beschaffungsnetzwerks festnehmen lassen. Andreas Meyer-Feist mit einem Überblick, wie die Überprüfung der Russland-Sanktionen organisiert ist und ob diese Kontrollen auch wirksam sind.
Für den EVP-Fraktionschef im Europaparlament, Manfred Weber, kommt es darauf an, dass Putin Sanktionen nicht so leicht umgehen kann.
Es wird nur mit Stärke gehen, es wird nur mit Selbstbewusstsein gehen.
Wo es Sanktionen gibt, gibt es Versuche, sie zu unterlaufen. Bei den EU-Sanktionen gegen Russland geschieht das mit erhöhtem Risiko. Seit April 2024 gilt eine neue EU-Richtlinie. Die schreibt einheitlich hohe Strafen in der EU vor. Eine genaue Zahl der Verstöße existiert nicht. Die Strafverfolgung obliegt den EU-Mitgliedstaaten. Offizielle Stellen in Brüssel schätzen, dass bis jetzt mehr als 6.000 Strafverfahren EU-weit eingeleitet wurden. Wie schwer es ist, Sanktionen zu kontrollieren, zeigt sich jeden Tag. Ende Januar wurde der Import von Erdölprodukten aus Drittländern verboten, wenn sie aus russischem Rohöl hergestellt wurden. Importeure müssen nachweisen, dass das verwendete Rohöl nicht aus Russland stammt. In Deutschland überwacht das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen die Exportgenehmigungen. Das ist sehr aufwendig. Exporteure müssen ihre Kunden zum Beispiel in der Türkei oder in Kasachstan per Klausel im Vertrag verbieten, sensible Güter nach Russland weiter zu verkaufen. Der Nachweis, dass hier bestimmte Länder und Firmen als Mittler wirken, ist nicht leicht. Deswegen hat die EU-Kommission ein Online-Portal geschaltet, über das Verstöße gemeldet werden können, anonym. Seitdem steigt die Zahl der Ermittlungen. Vor allem im Umfeld der Unternehmen, in denen Manager noch alte Rechnungen offen haben. Entscheidend für den EVP-Politiker Manfred Weber.
Wie kann man Putin dazu bringen, endlich die Waffen ruhen zu lassen?
Hier galt die russische Schattenflotte lange als Mittel der Wahl, Sanktionen bequem, quasi öffentlich und für alle sichtbar zu umgehen. Die Kontrollen wurden ausgeweitet, auch die Hafenverbote auf etwa 560 Schiffe. Viele EU-Politiker sagen, diese Maßnahme ist nicht ausreichend angesichts der Größe der Flotte. Ein anderes Sanktionsmittel ist aber schwer zu unterlaufen, der Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-Zahlungssystem.
This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally.
Das treffe russische Oligarchen und die Kriegswirtschaft, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die Strafandrohungen in der EU dürften abschreckend wirken. Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren sind möglich. Alle EU-Länder haben sich zum gleichen Strafrahmen verpflichtet, um Einheitlichkeit zu schaffen. Bußgelder kann es geben für Unternehmen bis zu 40 Millionen Euro. Der mögliche Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen und der Verlust sämtlicher Transaktionsmöglichkeiten über die Banken. Geschäftsführern droht der Entzug der Privatvermögen. Es ist also nicht ohne Risiko, Sanktionen zu unterlaufen, wenn die persönliche Existenz oder die des Betriebs auf dem Spiel steht.
Die russische Führung hat Deutschland Rachegelüste nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg vorgeworfen. Außenminister Johann Wadephul hat diese Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Wadephul hat sich dazu während seiner Ozeanienreise bei einem Treffen mit seinem neuseeländischen Kollegen Winston Peters geäußert. Steffen Wurzel berichtet.
17.500 Kilometer entfernt von zu Hause wehrt sich Johann Wadephul gegen die jüngsten Vorwürfe der russischen Führung. Während seines Besuchs in Neuseeland wies der CDU-Politiker Anschuldigungen des russischen Außenministeriums zurück, wonach die deutsche Außenpolitik in der Ukraine von Rachegelüsten geprägt sei.
Ja, das ist ein billiger Ablenkungsversuch Russlands.
Deutschland habe keine Probleme damit, die eigene Weltkriegsvergangenheit zu beleuchten.
Aber wir lassen es nicht zu, dass uns oder anderen der Mund verboten wird, wenn es darum geht, das verbrecherische Handeln des jetzigen und heutigen Russlands klar zu brandmarken.
Russlands Außenministerium hatte Deutschland gestern Revanchismus vorgeworfen, also den Versuch, frühere Weltkriegsniederlagen rächen zu wollen. Teil dieses Revanchismus sei die uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine. Dort kämen 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut massenhaft deutsche Waffen gegen russisches Gebiet zum Einsatz, kritisierte das Außenministerium in Moskau. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat das Nachbarland Ukraine vor knapp 4 Jahren militärisch überfallen lassen. Er begründet den Angriffskrieg damit, dass Russlands Sicherheit durch die Westausrichtung der Ukraine gefährdet sei. Bundesaußenminister Wadefuhl reist noch bis Ende der Woche durch die Asien-Pazifik-Region. Im Norden von Neuseeland traf er sich mit seinem Amtskollegen Winston Peters. Die beiden sprachen auch über die Ukraine. Peters betonte, dass die territoriale Integrität von Staaten nicht verletzt werden dürfe.
We agree today that upholding territorial integrity is a fundamental principle of the international system.
Neuseeland hilft der Ukraine, unter anderem mit Geld, außerdem durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten.
Auf diesen Moment hatten viele gewartet, die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Gaza und Ägypten. Seit 2024 war er geschlossen. Für viele Menschen, die Gaza im Krieg verlassen wollten, war die Ausreise damit unmöglich. Gestern war es dann soweit, aber die Öffnung scheint mehr ein symbolischer Akt zu sein. Bettina Meyer mit Reaktionen aus Gaza und Israel.
Einige Männer in Rollstühlen, einige Familienmitglieder, die in Busse steigen. Es waren nur wenige Verletzte und Kranke, die zunächst die Erlaubnis bekamen, den Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten zu überqueren. Auch Bilder von Krankenwagen, die nicht über Rafah, sondern über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom fuhren, waren zu sehen. Die Situation am ersten Tag der Grenzöffnung von Gaza nach Ägypten unübersichtlich. Mohammed Mahdi, ein Angehöriger eines Patienten, der auf der Ausreiseliste steht, erzählt. Es fühlt sich wie ein Traum an, besonders für meinen Vater. Wir hatten die Hoffnung verloren, dass er behandelt wird. Dann haben sie uns angerufen und gesagt, dass er ausreisen kann für eine Behandlung. Es ist wie ein Traum. Für einige wenige dürfte es sich wie ein Lottogewinn anfühlen. Allerdings sollen laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium etwa 20.000 Verletzte auf eine Behandlung im Ausland warten. Die symbolische Öffnung von Rafah nach Ägypten weckt nun bei vielen in Gaza die Hoffnung, aus dem Kriegsgebiet zu entkommen. Eine Frau in Khan Yunis schreit und weint um ihr Kind. Die Waffenruhe ist brüchig. Ein israelisches Militärschiff habe die Küste von Gaza beschossen, erzählt Omar al-Rayabaya, ein Verwandter eines 2,5-jährigen Kindes. Das Geschoss habe das Zelt der Familie getroffen, den Jungen getötet. Trotz Waffenruhe, erzählt er. Wenn es eine Waffenruhe geben würde, würde keiner schießen. Jeden Tag sterben Menschen hier in Khan Yunis. Von welcher zweiten Phase der Waffenruhe sprechen die in Gottes Namen? Die Grenzöffnung von Rafah. Zunächst hat sie Symbolcharakter. Am ersten Tag sei 50 Verletzten und einigen Familienangehörigen die Ausreise genehmigt worden, so israelische und ägyptische Behörden. 50 Menschen dürfen aus Ägypten zurück zu ihren Familien nach Gaza, heißt es. Auch für die nächsten Tage sei das so vorgesehen. Die Menschen in Gaza sind skeptisch. Skepsis auch in Israel. Am Tag der Grenzöffnung protestieren Menschen auf der Straße gegen Israels Premier Netanyahu, der in Tel Aviv wegen Korruption vor Gericht steht. Dass Israel die Grenze in Rafah wieder öffnet, spielt in den Medien keine große Rolle. Für Demonstrant Shai Yael ist es allerdings ein Zeichen der Widersprüchlichkeit von Netanyahus Politik. Er ist ein Verlierer. Jedes Versprechen, das er im Krieg gemacht hat, hat er nicht gehalten. Jetzt lässt er die Öffnung von Rafah zu. Es ist gefährlich, das ohne eine Vereinbarung zu tun, wie die Entwaffnung der Hamas. Wenn man einen Krieg anfängt, sollte man wissen, wie man ihn beendet. Er hat nie über den Tag danach gesprochen. Das wirft ihm auch Israels Oppositionsführer Yair Lapid vor, der auf X schrieb, am Grenzübergang Rafah sei die palästinensische Autonomiebehörde vor Ort, aber die israelischen Streitkräfte nicht. In Israel fürchten viele um die Sicherheit im Land, auch der ehemalige israelische Armeegeneral Noam Tibon. Es macht mir Sorgen. Alle israelischen Bürger, die in die Gebiete am Gazastreifen zurückgekehrt sind, müssen sich dort sicher fühlen. Weil die Hamas noch nicht entwaffnet ist, ist die Öffnung von Rafah ein schwerer Fehler. Der Personenverkehr in Rafah soll in einem mehrstufigen Verfahren erfolgen. Ägypten soll laut den israelischen Behörden täglich eine Liste mit Namen vorlegen. Es soll strenge Sicherheitskontrollen geben, an denen auch Mitarbeiter der EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah beteiligt sind.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Benjamin Kirsch. Vielen Dank für euer Interesse.